Lukas 19, die Verse 28 bis 40 sind der Predigttext für diesen Sonntag. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Jesus, und da können wir nur mit einstimmen und sagen, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Gelobt seist du, der du die Ewigkeit und die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast. Gelobt seist du, der Heilige. Herr Jesus, dass du hineingekommen bist in diese Welt, hineingekommen auch in unser Leben. Gelobt seist du, dass du diesen Weg aus der Ewigkeit und Herrlichkeit bis in die tiefsten Tiefen gegangen bist. Wie groß muss deine Liebe sein? Was hast du alles getan, um uns in unseren Tiefen zu suchen und zu finden und zu erlösen? Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammer lasst, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Und nur darum dürfen wir auch an diesem Morgen vor dir stehen, dich miteinander ehren, dir danken, dir singen und dich anbeten. Und auch an diesem Morgen bringen wir dir die tausend Plagen unserer Zeit, legen dir unser Land hin und bitten dich, dass du auch heute an vielen Orten durch dein Wort Menschenherzen erreichst. Wir bitten dich um ein neues Hören auf dein Wort. Bitten dich um deinen Segen an den Orten, an denen dein Wort verkündigt wird in deinem Namen. Wir bitten dich um ein Wachwerden für dich, der du die Wahrheit bist. Und wir bitten dich auch für dein Volk Israel, dass du es in diesen Tagen bewahrst, umgibst und besonders deine Gemeinde unter ihnen segnest. So wie wir auch für uns bitten und für unsere Kinder an diesem Ort, dass du durch die Reihen gehst und uns mit deinem Wort erreichst. Herr Jesus, wir freuen uns, dass du kommen wirst nach deiner Verheißung, dass du einziehen wirst. Freuen uns, wie das sein wird, wenn du einziehst in deinem Volk, einziehst in dieser Welt und alle Augen dich sehen werden, alle Knie sich beugen, alle Zungen endlich bekennen werden, dass du, Herr Jesus, der König, der Erlöser und der Ewige bist. Und danken dir, dass wir schon jetzt dich kennen, dich sehen, dir vertrauen und dich anbeten dürfen. Gelobt sei dein Name. Amen.
Das passt doch, oder? Dass da letzte Woche ein König da war. Ja, 3 Tage adelte er die muffigen, biederen, demokratischen Niederungen zwischen Ende von Gasheizungen und Klimazielen mit ein wenig monarchischem Flair, mit Stil, mit Würde, mit Höhen, die wir ansonsten ja nicht mehr haben. Allerdings wurde doch deutlich, nur in der doch schon recht stark abgespeckten Form, mit der Monarchen von Volkes Gnaden, an sich schon ein Widerspruch in sich, heute noch Monarchen sein dürfen und es sich leisten dürfen, monarchisch aufzutreten. Und deswegen hat er in seiner angeborenen Demut auch eins der untersten Verkehrsmittel gewählt, mit dem sich der Unsere ja auch jeden Tag rumzuschlagen hat und ist tatsächlich in einen ganz normalen deutschen ICE gestiegen. Nun war allen Bevölkerungsschichten klar, wenn es am vergangenen Freitag wider Erwarten ein Zug tatsächlich schaffen sollte, am Ursprungsort zu starten und am Zielbahnhof anzukommen und das vielleicht auch noch pünktlich, dann der. Und tatsächlich, das war die Nachricht, der ICE, der hat's geschafft, was Monarchie nicht alles vermag. Passt das? Ah, natürlich passt's nicht. Natürlich passt's nicht. Es passt weder diese europäische monarchische Resterampe, noch passt natürlich diese absolutistischen Halbgötter, die wir da in den letzten Jahrhunderten ertragen mussten auf europäischem Boden. Und wenn Sie sagen, ja, selber schuld, wenn du die Bibel mit Europa vergleichst. Du musst ja denn eben auch an das Land der Bibel gehen. Du musst dir die Könige dort angucken. Und dann sage ich, ja, A wie Ahab und Z wie Zedekia. Ist das die Antwort auf den Königszug aus Lukas 19? Nein, wir merken, nein, es passt alles nicht. Und doch, der König zieht ein. Es ist Palmsonntag. Das ist das Thema in allen 4 Evangelien. Keiner kann daran vorbei. Kein Matthäus, kein Markus, kein Lukas, kein Johannes. Denn ihr Herr und Meister hat in einer absoluten Weise diesen Königszug inszeniert. Er hat ihn geplant. Er hat ihn gewollt. Er hat ihn durchgeführt. Ganz eindeutig. Und deswegen singen wir zurecht heute Königslieder und lesen Königspsalmen, Psalm 118, loben den, der da kommt, im Namen des Herrn, alles, was dazugehört. Und doch sollten wir so ein ganz klein bisschen die wohlüberlegte Absicht Jesu, wie einer formuliert, zu verstehen versuchen. Lukas, was ist das denn dann? Was ist das, was dein Lukas 19 du uns beschreibst in diesen Versen 28 bis 40, parallel zu deinen Mitevangelisten Markus, Matthäus und Johannes? Und Lukas sagt, ich sag ja, seit Kapitel 9, sag ich euch, meinem Evangelium Teil 1 nichts anderes, als dass dieser Jesus nach Jerusalem muss. Nicht nur irgendwann einmal, nicht nur zwischendurch, sondern der eigentliche Sinn und Zweck von Jesus ist, dass er nach Jerusalem kommt. Und zwar mit einem ganz besonderen, eindeutig von Ewigkeiten her festgelegten Ziel. Dieser Jesus wird in Jerusalem sein Leben lassen. Dieser Jesus wird zum Tod verurteilt werden, dieser Jesus wird brutal gekreuzigt werden, dieser Jesus wird sterben, wird begraben werden und er wird auferstehen. Das ist der große, entscheidende Zielpunkt, der eigentliche Sinn und Zweck, dass es diesen Jesus auf dieser Erde gegeben hat. Tatsächlich, er muss nach Jerusalem. Deswegen ist Lukas unendlich froh, dass er nach 10 Kapiteln Vorbereitung, seit Kapitel 9, wie gesagt, in Lukas 19 uns endlich berichten kann, er ist in Jerusalem angekommen. Er ist in der Stadt, in der er nun sein Leben lassen wird. Er ist da. Allein das ist schon ein Zweck für diesen Tag, zu sagen, mein Gott, endlich ist er da, wo er hingehört. Er ist in Jerusalem. Das ist das eine, ganz klar. Und das andere ist natürlich, dass man entdecken kann, dass in diesem Jerusalem-Weg, in diesem Ankommen in Jerusalem natürlich, in dieser Inszenierung, man gar nicht anfangen soll, weil da so viele alttestamentliche Fäden rumliegen, egal wo man hingreift, überall kommt das Alte Testament zum Leuchten. Es wird in einer prophetischen Weise in Erfüllung geschehen. Der Esel, den kennen wir seit 1. Mose 49. Immer wieder taucht dieser Esel auf. Ja, ich weiß zum tausendsten Mal, wir haben es nicht so mit Eseln. Aber wir müssen in der Bibel orientieren, die hat es mit Eseln. Also, seit 1. Mose 49 taucht dieser Esel auf. Und in Sacharja 9 taucht er auf. Überall taucht dieser Esel auf. Im Zusammenhang mit der Intronisation, im Zusammenhang mit dem Messias. Und wenn Sie nochmal nachlesen, wie das bei der salomonischen Krönung war und bei Jehu war, wunderbar wird es beschrieben. Da wird eben dieser Zug beschrieben, wenn der König hineinzieht und eingeholt wird von der Bevölkerung als der neue Herrscher. Das gehört dazu. Also er knüpft unmittelbar an diese alttestamentlichen Welten an. Der Messias wird so einziehen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Endlich ist er da. Der Messias ist da. Wunderbar. Und dann diese prophetische Dimension. Das ist ja etwas, was uns berührt. Das nimmt ja den meisten Raum ein. Diese Eselfindungsstory, jeder Evangelist berichtet sie ein bisschen unterschiedlich, Johannes am kürzesten, Matthäus, Markus, Lukas relativ ausführlich, wo der Esel stand mit dem Muttertier und wem das gehört und was da gesagt worden ist. Wir kommen gleich noch drauf, das heißt, es spielt eine ganz große Rolle, dass absolut Jesus hier Bescheid weiß. In prophetischer Dimension plant er, ordnet das an, zieht das durch. Er tritt wirklich im guten, im eigentlichen Sinn monarchisch hier auf. Er ist dieser König und er bekommt dieses Unberührte, dieses göttlich Unberührte. Das Unberührtsein hat eine ganz wichtige Dimension bei der Bundeslade, bei der berühmten roten Kuh, beim unberührten Grab Jesu. Überall taucht das Unberührte auf, was noch nicht vom Volk, vom Durchschnitt berührt worden ist. Das allein hat göttliche Bedeutung. Es ist heilig, es ist würdig, es gehört ihm. Also Sie können eintauchen, wo Sie wollen, dann die Palmzweige und alles, was dazugehört und die Klamotten, die kommen bei Jehu auch schon vor. Überall alles damit. Das heißt, dieser Einzug fordert förmlich heraus das, was nachher als messianischer Jubel in der Bevölkerung in Jerusalem passiert. Dieses Gelobt sei, da kommt der König in den Namen des Herrn, dieses Zitat aus Psalm 118, das konnte gar nicht unterbleiben. Das war quasi Gesetz, das war mit dem ganzen Zug gefordert. Altes Testament erfüllt sich, Jesus ist da. Aber Lukas geht ja noch weiter über das, er ist endlich da und überall das Alte Testament erfüllt sich, zeigt er uns natürlich von Sacharja 9 her kommend, er ist so ganz einseitig da. Das, was im Alten Testament für uns noch so schwer in so zwei Schichten darlegt, dieses Demütige, dieses erniedrigte Einziehen, was Lukas 19 Jahre widerspiegelt, und das, was ganz anders erwartet worden ist, das königliche, herrschaftliche Einziehen, es schillert so komisch. Und wir wissen das heute natürlich ganz gut. Wir schauen uns zurück und sagen, ja, das ist der Jesus, der einzieht, um die Dornenkrone auf sich zu nehmen. Das wissen wir. Und wir danken ihm von tiefstem Herzen, dass er das getan hat, dass er diese Dornenkrone auf seinen Kopf genommen hat, dass er das für uns gelitten hat. Und er zieht es ein, wie Sacharja 9 sagt, demütig, dein König kommt aber demütig auf diesem Eselsfüllen und er reitet da rein, um dir und mir zu dienen. Wunderbar, eindrücklich, dass das die damals noch nicht verstehen konnten. Sowohl die Bevölkerung als auch seine eigenen Jünger, das haben wir jetzt schon 72 Mal gesagt. Das wissen wir, das verstehen wir. Da haben wir überhaupt gar keine Vorwürfe. Wir sind ja froh, dass wir es heute halbwegs schnallen, 2000 Jahre später. Dass das so sein muss, dass Jesus zuallererst in der Niedrigkeit geht, um zu sterben und aufzuerstehen. Und dann, und jetzt kommt der Zug ja wieder, in Herrlichkeit wiederkommt. Denn das ist ja das, was ja Lukas uns besonders deutlich macht, dass dieser Zug ja nur ein Vorspiel, ein erster Teil ist. Es wird dann noch einmal so einen königlichen Zug geben, denn der kommt ja wieder. Wir hatten es ja gehört in Lukas 19. Es begab sich, als er wiederkam, Vers 15, nachdem er das Königtum erlangt hat. Er hat's ja erlangt. Er ist ja gen Himmel gefahren. Er hat die Himmel eingenommen. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Er wartet auf den Tag, an dem er zurückkehrt. Und dann kehrt er königlich zurück. Offenbarung Kapitel 19, die Einholung seiner Gemeinde für sein auserwähltes Volk Israel, für diese Welten. Das ist ein ganz anderer Einzug, eine ganz andere Dimension, ganz, ganz klar. Und das alles schwingt in diesem Paket mit. Das ist nicht so linear, das ist vielschichtig, das schillert. Endlich ist er da, als Ament ist erfüllt, der Mann mit der Dornenkrone, prophetisch zu sehen, schon als Wiederkommende. Aber seien wir ehrlich, das ist alles ja noch nicht unser Zug. Wir sind weder in Lukas 9 mit dabei gewesen bis 19. Wir sind auch nicht mehr in der Weise in der alttestamentlichen Erfüllungsebene. Wir sehen ihn auch nicht mehr in der Weise, dass er Lukas 19 zum Sterben geht. Wir haben ihn auch nicht noch in Offenbarung 19 im Wiederkommen. Wir haben eine ganz andere Zuglage. Und genau das ist das, was uns ja Lukas sehr deutlich beschreibt. Es gibt so eine besondere Form des königlichen Zuges, der jetzt gerade stattfindet. Nämlich, er hat ja seine Knechte beauftragt, ihm zu dienen. Er hat seine Knechte ja beauftragt zu investieren, hatten wir letzten Sonntag gehabt. Und jetzt ist er gegangen und er ist nicht sichtbar. Er ist nicht sichtbar. Er ist nicht in der Weise greifbar, wie im Zug damals in Lukas 19, wie im wiederkommenden Zug von Offenbarung 19. Wir haben eine ganz andere Situation, die jetzt gerade dran ist, nämlich, dass wir diesen ganz besonderen Zug der Gemeinde hinter ihrem König Jesu her ins Visier nehmen müssen und ins Visier nehmen wollen. Es gibt noch einmal einen besonderen Zug. Den Zug der Gemeinde Jesu hinter ihrem König Jesus her. Das ist ein ganz eigenartiger Zug. Haben Sie schon mal bedacht? Haben Sie vielleicht mal so bedacht, dass Sie sich bewusst machen, dass es natürlich erst einmal ein Wahnsinnsvorrecht, dass Sie und ich in diesen Zug mitlaufen dürfen? Irre. Sie sind dabei. Du bist mit dabei, ich bin mit dabei, ich bin mit in diesem Zug der Jesus-Leute dabei. Mensch, wie ist das denn passiert? Wie bist du reingekommen in diesen Zug? Was hat denn Gott gemacht, damit er dich in diesen Jesus-Zug gekriegt hat? Was ist denn da abgelaufen? Wen hat er benutzt, rein innerweltlich benutzt? Wer hat mir dazu beigetragen, dass du, dass ich, dass wir tatsächlich in diesem Jesuszug der Gemeinde, und wie gesagt, waren ja die unterschiedlichsten Zughelfer. Und jetzt sind wir irgendwie tatsächlich in diesen Zug gekommen. Und wenn wir in diesem Zug der Jesusleute mit drin sind, dann begreifen wir erst einmal, was uns widerfahren ist. Wir sind im Zug und denken, wie bin ich da reingekommen? Na klar, da gab es diese Kinderstunde, die Tante und Eltern und Vetter und Pfarrer und sonst was. Also alle möglichen Instrumente. Gott hat die verrücktesten Instrumente, dass ich zum Zug komme. Aber auf jeden Fall, jetzt bin ich drin. Ich bin drin im Zug. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kam ich eigentlich da rein? Wir stehen vor diesem Geheimnis. Anbeten stehen wir vor diesem Geheimnis. Und diesen Morgen, er hat mich tatsächlich erwählt, Teil dieses Zuges zu sein. Ist ja unglaublich. Ich wurde geadelt, in diesen Zug des Monarchen Jesus mit hineinkommen zu dürfen. Das ist etwas, da stehen wir immer wieder neue Blatt mit unserer kleinen Vernunft davor und sagen, ich kann dich nur anbeten. Ich kann dir nur danken, mein Gott. Ich kann dir nur danken, dass ich mit zu diesem Zug gehören kann. Und jetzt bin ich drin in diesem Zug und bin froh, dass ich da bin. Und während ich mich so ein bisschen mit mir beschäftigt habe und sehr froh bin, dass ich im Zug bin, denke ich, und wo ist vorne? Ach, ich bin ja gar nicht vorne. Was ist denn vorne? Und nur Lukas sagt das so schön. Lukas sagt das so schön. Er sagt, und als er das gesagt hatte, Jesus, ging er voran, übersetzt das Luther etwas vorsichtig. Man kann wirklich sagen, an der Spitze ging Jesus. Vorne bin ich nicht ich. Und sie und du auch nicht. Vorne ist Jesus. Und je länger wir leben, desto dankbarer sind wir dafür, dass vorne Jesus ist. Und dass Jesus wirklich absolut vorne ist. Und er geht diesem Zug voran. Er geht ihm seit 2000 Jahren diesem Spezialzug seiner Gemeinde voran. Was ist er da schon überall durchmarschiert? Durch welche Weltenveränderungen ist er mit seinem Zug hindurchmarschiert? Und was hat seine Gemeinde alles für Schrott fabriziert auf diesem Weg der letzten 2000 Jahre? Ja, natürlich. Und er zieht uns immer noch weiter mit diesem Zug. Und wir beten ihn an, dass er der Kopf ist und dass er vorne am Zug ist und dass er die Spitze ist und dass wir uns ausrichten dürfen, nicht auf irgendwen und irgendwas, sondern einzig und allein darauf, dass vorne Jesus hergeht. Jesus geht voran weg. Immer wieder haben wir uns orientiert, zurückzukommen aus allen möglichen Sonderüberlegungen und Spezialitäten und was für Verirrungen und das uns neu bewusst zu machen. Ich bin dabei, sehr, sehr schön, und vorne geht Jesus. Und nachdem ich jetzt ein bisschen weggeguckt habe von mir und sehe, wer vorne ist, gucke ich mich um und sehe, ach du Schande. Wer läuft denn da alles mit? Ich dachte, die wären alle so gut, so dynamisch, so kraftvoll, so jung, so klug wie ich. Jetzt guck mal diesen Zug an, denken, ach du meine Güte, du meine Güte. Da kommt ja der ganze Salat der Beladenen daher, mit ihrem ganzen Durchschnittlichkeit ihres Lebens. Die wurden nicht getuned auf eine super Evangeliumswegspur, sondern versuchen halbwegs eine Woche zu überleben und am Ende der Woche noch den Sonntagsgottesdienst gnadenvoll zu erreichen. Aber die Heldentaten der vergangenen Woche halten sich in Grenzen. Und dann kommt das Sammelsurium derer, die echt Bockmist gebaut haben. Nicht nur letzten Woche, sondern wo ich Dinge so dermaßen schief gelaufen ist, wo das überhaupt nicht mehr diesem tollen Ideal entspricht, das ich von mir hatte und das andere auch von mir haben. Und plötzlich sind die auch mitten im Zug. Und dann, Wahnsinn, das ist ja eine Geriatrieabteilung. Da kommen Rollatorenheere, da kommen Pflegebetten, da kommen plötzlich Krankenbetten und die sind alle mit dem Zug, deswegen geht er ja auch so langsam, weil keiner zurückbleibt, alle werden mitgeschleift. Wahnsinn, ein Lager. Und dann sehe ich Leute im Zug, die sind gefesselt. Was ist das denn in dem Zug, sind Gefesselte? Menschen, die, weil sie Mitglieder des Zuges sind, gefesselt durchs Leben marschieren. Irre! Da laufe ich so locker in meiner europäischen Art und Weise im Zug mit und gleichzeitig, während wir uns so locker versammeln, sind Geschwister mit im Zug, die in einer ganz anderen Lage mit im Zug sind. Und dann sehe ich die plötzlich ihren Davidstern schwingen. Denke ich, ach du Schande, auch die? Ja, das ist ja enorm. Damals haben sie ja nicht so sehr gewollt, aber jetzt sind sie teilweise mit dabei. Und manche von denen setzen sie so an den Flieger und fliegen hier rüber und nehmen teil als Menschen seines Gottesvolkes, die den Messias Jesus für sich angenommen haben. Die sind mitten im Zug. Ach, merken Sie, wer da alles mit dem Zug ist? Heute Morgen dachte ich, wie kann ich Ihnen das verdeutlichen, wer mit dem Zug ist? Und ich rate Gemeindemitgliedern der La Höhe-Gemeinde, heute Mittag einmal das Gemeindemitgliedsverzeichnis zur Hand zu nehmen. Und nur die Bilder anzugucken. Ach, der auch. Die auch. Okay, mein Gott. Aber mein Bild ist auch da drin. Wir sind im Zug. Sehen Sie diesen Zug? Sie müssen mit mir diesen Zug sehen. Sie müssen mit mir diesen Zug sehen. Und plötzlich kriegt dieser Zug eine solche Schönheit. Eine solche unglaubliche Schönheit, dieser Zug. Bitte sehen Sie ihn an. Und das sind noch viele, die ich jetzt gar nicht aufgezählt habe. Sehen Sie diesen Zug an. Und über diesen Zug steht dieses wunderschöne Wort von Jesus. Ich habe dich geliebt. Und deswegen bist du in diesem Zug. Ich habe dich geliebt. Und plötzlich haben wir einen Zug, den gibt es in dieser Welt überhaupt nicht mehr. Niemand, keine soziale Gruppe in dieser Welt würde je einen so verrückten Zug konstruieren. Nie und nimmer. Nur Gemeinde Jesu, nur der da an der Spitze, sammelt sich einen Zug und wir, tatsächlich wir, sind mit dabei. Und deswegen kriegt mich, wenn das in meinen Kopf reingeht, wenn das in mein Herz runterrutscht, kriegt mich logischerweise niemand mehr von diesem Zug weg. Niemand kriegt mich mehr von diesem Zug weg. Und verstehen Sie das Doppelte? Man kriegt mich nicht von Jesus weg, man kriegt mich aber auch nicht von den anderen weg. Ich hänge in dem Zug mit drin. Sie können manche anderen Zugmitglieder bescheuert finden. Völlig fehl am Platz, nicht angemessen oder was auch immer ihre Vokabeln sein mögen. Der an der Spitze hat sie in den Zug gestellt und jetzt laufen wir gemeinsam in den Zug. Und niemand kriegt mich aus diesem Zug mit der Spitze und den Mitgliedern weg. Ich gehöre zum Zug. Gott sei Dank. Das ist Lukas Teil 1. Denn das ist die einzige hilfreiche Sortierwelt. Sonst schlieren wir ja total zwischen Matthäus, Markus, Lukas, Johannes hin und her. Wenn wir alles da reinfließen lassen, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, was war durch den Heiligen Geist gelenkt, den Einzelevangelisten so wichtig. Und Lukas war wichtig, die Spitze. Ach so, was war Lukas denn noch wichtig? Was ist das, was Lukas special hat, was die anderen so nicht haben? Wo wir jetzt sehen können, was diesen Zug kennzeichnet. Also der Zug ist gekennzeichnet bei Lukas, Jesus geht voran. Jesus geht voran. Und dann hat uns natürlich Lukas noch so ein paar Spezialitäten hinterlassen, die wir jetzt zur Profilierung des Zuglebens uns ein ganz klein wenig noch anschauen wollen. Was ist denn abgesehen davon grundsätzlich, dass ich endlich beim Zug bin, jetzt noch wichtig für mich? Wichtig ist, dass ich im Auftrag des Königs unterwegs bin. Denn Lukas nimmt uns mit hinein, diese Formulierung, die klingt ja so ein bisschen schwülstig in unserer Sprache, vielleicht ein bisschen zu sehr monarchisch, dass es heißt, als diese Eselsgeschichte kommt, der Herr bedarf seiner. Der Herr bedarf seiner. Und Lukas ist der Einzige, der dann das noch einmal wiederholt. Also er setzt den Plural. Diese Jünger laufen wirklich los, die kommen dahin, die haben diese Besitzer dieser Eselsfüllenabteilung da gesehen und dann, das muss ich alles wiederholen, und dann sagen die tatsächlich genau nochmal diesen Satz. Die anderen Evangelisten machen das nicht. Nur Lukas findet es wichtig, dass der Satz gerade nochmal gesagt wird. Also 1:1 wird der Satz von Jesus, der Herr bedarf seiner, nochmal wiederholt, der Herr bedarf seiner. Und damit ist alles gesagt, der Herr bedarf seiner. Wir würden sagen, natürlich, für einen Monarchen ist doch alles gesagt. Dann ist wirklich alles gesagt. Wenn Sie dann kommen und sagen würden, ich bedarf dessen, dann müssten Sie erstmal einen Antrag stellen. Sie müssen das verständlich machen, warum, wieso, aus welchem Anlass, was bedeutet das, wie kann ich das verstehen? Das ist ganz anders. Was hier steht ist, er bedarf seiner. Und das steht ganz groß drüber über einer Woche, die vor uns ist, dass da einfach dieses schlichte Wort steht, der Herr bedarf seiner. Man kann es vielleicht einfacher sagen, manche Übersetzungen machen das auch, da heißt einfach, der Herr braucht es. Fertig, klingt nicht so gewaltig, aber ist genauso das Gleiche. Der Herr braucht es. Das ist eine tolle Überschrift für die Woche, die vor Ihnen liegt. Sie laufen im Zug so mit, sie laufen so mit. Logischerweise laufen sie mit. Und dann steht über ihrem Leben und über ihrem Sein dieser ganz schlichte Satz, der Herr braucht es. Nun können Sie Rollen nehmen, was Sie wollen. Sie können alle drei Rollen nehmen. Sie können die Rolle deren nehmen, die das sagen, die es also weitergeben, die den Bedarf des Herrn aussprechen. Der Herr braucht es. Das ist eine Aufgabe, die wir auch gerne wahrnehmen und das dann sagen, was Gott alles braucht, welche Menschen, welche Personen, welche Ressourcen. Also es ist die eine Aufgabe. Sie können auch die andere Rolle nehmen. Sie können die Rolle nehmen von den Herren, denen dieses Füllen gehört. Also sie dann eben einen Anspruch bekommen und sagen, du, der Herr braucht es. Der Herr braucht das, was dir gehört, was dein ist. Der Herr braucht es. Das ist die zweite Aufgabe. Ich bin also in der Rolle dessen, der etwas hat, was er einsetzen darf. Und Sie können, das war ein bisschen makaber, aber Sie können auch einen Esel spielen. Ja, also Esel, ja, jetzt, ja, meinetwegen in unserer Rolle, wie wir das in Europa haben, Esel. Also Sie können entweder Esel sein oder Herr sein oder Sprachrohr sein. Auf jeden Fall muss das rauskommen. Der Herr braucht es. Und jetzt sagen Sie mir nachdenken, das ist ja Quatsch. Gott braucht mich doch nicht. Und Sie haben natürlich recht. So ein Blödsinn. Natürlich braucht Gott Sie nicht. Natürlich braucht Gott mich nicht. Kompletter Stuss. Das All dient ihm und das steht da, er braucht es. Natürlich nicht in dem Sinn, nein, sind Sie und ich vollkommen unnötig. Das ist hilfreich für Selbstbewusstsein. Vollkommen unnötig. Braucht, wer nicht gebraucht. Vergessen Sie es. Weder das Sprachrohr, noch der, der es gibt, noch der, der es ist. Vergessen Sie es. Welt 1, ganz ehrlich. Bilden Sie sich bitte nichts ein. Aber die andere Welt gilt. Doch, er braucht es. Er will das so. Er braucht es nicht, aber er will es so. Er will es so. Er will das tatsächlich. Verstehen kann ich ihn nicht. Aber er will es. Er braucht sie. Er braucht dich. Ernsthaft. Da hat er mit gerechnet, er plant das ein. Und plötzlich steht diese Schönheit vor uns. Wie? Ich? Ich habe für irgendwas noch einen Zweck? Das ist ja enorm. Ich bin für irgendwas noch brauchbar? Finde ich gut. Ich habe noch einen Sinn in dem Ganzen? Enorm. Ich muss mich nicht selbst erfinden? Nein. Ich muss überlegen, was die anderen denken? Nein. Ich habe nur eine einzige Welt zu bedienen. Ich habe nur eine einzige Welt zu bedienen. Denken Sie das mal durch. Ich habe nur eine einzige Welt zu bedienen. Was braucht er? Was braucht er? Was braucht er gerade von mir? Was braucht er mich selber? Mein Dasein, mein So-Sein, mein Einbringen von Gaben, mein Reden. Es geht überhaupt nicht um irgendwas. Es ist nur die schlichte Überlegung. Er braucht mich. Ja, jetzt sagen die Experten unter uns, und da gibt es ja viele, wenn das so einfach wäre, was er von mir braucht, dann muss man erstmal so eine kleine Runde der Willenskundgabe Gottes machen, da muss ein Engel vorbeikommen, da muss ein Input emotional in mein Herzchen kommen, damit ich auch was wirklich spüre, was der Herr von mir will, und dann brauche ich doch vielleicht noch ein Wort von ganz oben und muss, ach, vergessen Sie es miteinander. Als der Heilige Geist in ihr Leben eingezogen ist, hat er die Herrschaft übernommen und regiert in ihn und in mir. Und gut 90% der Fälle dessen, wo der Herr sie braucht, sind vollkommen klar, einfach und eindeutig. Leben Sie in den 90%, die klar sind, den 10% hilft dann auch noch. Da, wo klar ist, was Gott von mir will, in meinem Verstand, in meinem Herz, durch die Worte Gottes, durch das, was gesetzt und gegeben ist in meinem Leben, das steht über meinem Leben. Da und so braucht er mich. Und diese Schönheit, zum Gottesbedarf zu gehören, das bitte ich Sie in diesen Tagen zu trainieren. Diese Schönheit, zum Gottesbedarf zu gehören, das bitte ich Sie in diesen Tag zu trainieren. Lukas, danke für die Wiederholung. Und dann natürlich, das kennen die Experten unter uns, wir sind ja im Lukas-Evangelium. Und wenn wir im Lukas-Evangelium sind, dann wissen wir sofort, das ist ja klar, dass nur Lukas diese Formulierung haben kann. Matthäus kann die nicht haben, Markus kann die nicht haben und Johannes kann die auch nicht haben. Nämlich die Formulierung, die hier steht in unserem Text, Vers 37. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, und jetzt kommt das lukanische Stichwort, mit Freuden Gott zu loben. Das kann nur Lukas. Das kann nur Lukas sein. Weihnachten. Erinnern Sie sich? Weihnachten? Die Mega-Freude? Das ist Lukas. Nur Lukas hat Mega-Freude. Die große Freude ist das Lukas-Evangelium. Da wird sich ununterbrochen gefreut. Und wenn man mit dem Freuen fertig ist, dann kommt der zweite Aspekt, die Doxologie, das Loben Gottes. Und hier wird es kombiniert. Sie lobten, Doxologie, mit Freuden Gott. Das ist Lukas. Also das ist quasi die Konzentration von Lukas. Lukas, was ist das? Warum ist das dir so wichtig, dass zu diesem Profil des Zuges nicht nur gehört im Auftrag des Herrn, Gott bedarf meiner, sondern auch mit Freuden über den König unterwegs zu sein? Und dann sagt Lukas, also dann lest doch wenigstens mein 15. Kapitel, dann wisst ihr's. Denn im 15. Kapitel habe ich doch das Kapitel der Freude euch geschrieben. Das sind diese berühmten drei Gleichnisse. Das mit dem Schaf, das mit den Groschen und das mit dem Sohn. Und jetzt wissen Sie es natürlich, jedes Mal wurde sich gefreut. Da wurde sich gefreut. Der Hirte freut sich und kommt nach Hause, müssen sie sich freuen. Die Engel im Himmel müssen sich freuen. Die Frau freut sich, die Nachbarn freuen sich. Der Vater freut sich. Eins, das nicht freut, ist der andere Sohn. Aber sonst wird sich ununterbrochen gefreut. Es wird sich einfach nur gefreut. Und ich finde das sehr wichtig, das uns deutlich zu machen. Evangelium ist einfach nur gut. Okay, Ihre Reaktion ist überschaubar. Aber denken Sie mal drüber nach, das stimmt doch. Evangelium ist einfach nur gut. Und ihr habt in den Basislagertagen das drüber geschrieben. Good News. Ja, natürlich, Evangelium ist einfach unschlagbar gut. Wir sind raus aus dem ganzen Religionsquark. Wir sind raus, wir haben es gestern gehört, aus diesem blöden, bescheuerten Pendeln zwischen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit. Wir haben einen Gott, der uns in Jesus einfach lieb hat, der uns angenommen hat, der uns in seine Arme geschlossen hat, der seinen Geist uns hineingegeben hat, der uns eine Gnade geschenkt hat, der uns den Himmel gegeben hat. Das ist einfach nur gut. Einfach nur gut. Warum ist es denn manchmal nicht gut? Ich wiederhole jetzt nicht, was schon alles gesagt worden ist gestern im Rahmen der Basislagertage. Keine Sorge. Und manchmal ist es einfach nur deswegen nicht gut oder wird von uns nicht so gut aufgenommen oder erlebt oder wahrgenommen, weil wir den, der der Inhalt des Evangeliums ist, in Person aus dem Blick verloren haben. Verstehen wir, wenn uns Jesus wegrutscht, wenn der neblig wird für uns, wenn wir woanders hingucken, wenn wir nicht mehr mit ihm uns beschäftigen, wenn wir an seiner Stelle Systeme reinnehmen, wenn wir uns da reinnehmen, irgendwelche Anforderungen reinnehmen, wenn wir quasi aus dieser Spitzensicht wegkommen, dann verliert Evangelium plötzlich seine Schönheit. Ja, tatsächlich. Und so haben sich immer wieder Jesus-Leute selbst rausmanövriert in eine Ecke rein, wo Evangelium, jo, halt Evangelium ist, aber nicht mehr. Mit Freuden lobten sie Gott, dass das lukanische Element einfach dann plötzlich weg war. Und da gibt es nur eine ganz simple Antwort. Wir müssen aus dem Lukas-Evangelium kurz rüber switchen ins Johannes-Evangelium. Denn im Johannes-Evangelium sagt uns dann Jesus in dieser Endzeitrede, ihr müsst mich sehen, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Freude ist keine Sache, die in mir ist. Freude ist auch in dem Sinn keine Sache, die ich erzeugen kann. Ich kann Spaß erzeugen oder ein bisschen Emotionalität mit ein bisschen Geschick, aber das, was die Bibel Freude meint, denken wir Galater 5, das gehört in die Abteilung göttlichen Wirkens, echte, bleibende, gute, göttliche Freude. Das kriege ich doch nicht, weil ich jetzt gerade so nett drauf bin und weil ein gutes Programm läuft und weil die Dinge so sind, wie ich sie gedacht habe, sondern wirkliche, bleibende, situationsunabhängige Freude entsteht nur in der Beziehung mit dem, der die Freude ist. Das ist Jesus. Damit meine Freude in euch bleibe und dadurch eure Freude vollkommen werde, müsst ihr den an der Spitze anschauen. Das gehört zum Zug. Zum Zug gehört, dass ich mit Freude über den König unterwegs bin, tatsächlich. Mit echter Freude über den König unterwegs bin. Wer schon so ein paar Jahre, Jahrzehnte mit Jesus auf dem Buckel hat, der weiß das. Immer wieder rutschen wir in die falsche Methodik rein. Und die Methodik ist das, was uns lähmt. Sondern das, was uns die Bibel sagt, ist, natürlich, Evangelium ist gut, einfach nur gut. Aber das Gute am Evangelium bin nicht ich. Das Gute am Evangelium ist Jesus und der für mich. Und zwar jeden Tag, in jeder Lage, so blöd und bescheuert sie sein mag. Und das gibt dem Zug den Grundtenor der Freude. Den Grundtenor der Freude. Da kann die Situation sogar bescheiden sein, blöd sein, doof sein, sündig sein, schwierig sein, belastend sein, notvoll sein. Aber indem er da ist, ist er mit seiner Person da. Er ist der Freudengeber, er ist es. Und deswegen gehört zum Zug aus der lukanischen Perspektive dazu, mit Freude über den König. Also haben wir schon drei wesentliche Elemente rausgeholt. Ganz groß oben drüber, an der Spitze, ich bin Teil des Zuges, Jesus ist die Spitze. Das ist die große Überschrift, da kann man die Unterpunkte sogar noch vergessen. Und dann das erste war, ich werde gebraucht. Ich gehöre zum Bedarf. Das zweite ist, es wird sich gefreut. Und dann hat Lukas und nur Lukas so einen überraschenden Schluss. Denn da wird Jesus ein bisschen scharf. Haben wir es rausgehört? Es war ja alles jetzt wirklich gut, das mit dem Esel hat geklappt und da draufsetzen und die Tücher und die Palmwedel und alles hat alles geklappt. Ja, und dann wird er scharf. Er wird scharf an der Stelle und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Das ist ganze Gelobe und Gesinge und Geschrei da und Psalm 118 und messianisches Ding da, das, jetzt komm mal wieder runter. Ganz scharf. Sehr streng. Einen Satz rein. Ich sage euch, wenn er so anfängt, dann macht er keinen Tipp oder mal eine Idee. Das ist gesetzt. Ja, das ist gesetzt. Da brauchst du nicht diskutieren. Ich sage euch, was denn? Herr Jesus, was denn? Du König, du an der Spitze, was sagst du? Wenn diese schweigen, dann schreien die Steine. Und da war zuerst gedacht, das wäre ein Gedanken aus dem Propheten Habakuk, das ein Gerichtswort ist. Aber dieses Schreien, dieses jubelnde Ruf, das ist nicht leise. Herr Jesus, ich lobe dich. Ich danke dir. Das ist ein lautes Artikulieren des Gotteslobes. Zeigt plötzlich etwas, das hätte man sonst an dem Zug gar nicht entdeckt. Denn damit macht er nämlich deutlich, Gott deutlich vom Alten Testament her kommend, in welcher Autorität er hier unterwegs ist. Gotteslob, sagt er. Gotteslob ist etwas Universales. Absolut Universales. Und das jetzt gerade bei diesem Gemeindezug hier, den wir noch so haben, das ein absoluter Minoritätszug ist. Ja, natürlich, wir wissen, haltwürdig wissen wir das. Aber letztendlich ist Gotteslob etwas, was mit der Größe, der Majestät und der Autorität des Königs zusammenhängt. Ich komme nochmal zum Anfang, zu meinem ICE. Was hätte er denn machen können? Ich habe es mir überlegt. Was hätte er denn machen können, wenn auch dieser ICE auf der Strecke stehen geblieben wäre? Und was konnte er machen, als er in Hamburg war und er nur unter dem Regenschirm stand? Ist halt doch nur ein europäischer Restemonarch. Aber der hier, ihr Lieben, der hier, der befehligt alles. 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 Seine Autorität ist vollkommen grenzenlos. Und mit diesem scharfen Sätzchen zeigt er mit einem einzigen Sätzchen, wie wir es hier zu tun haben. Das ist die letzte göttliche, königliche Autorität. Das ist der, von dem Psalm 119 sagt: Alles dient ihm. Denken Sie das mal durch. Alles dient ihm. Jedes Atom muss das tun, was er will. Jede Steuerung muss das tun, was er will. Das alles funktioniert ausnahmslos aufgrund seines Befehls. Und wenn die still sind, dann schreien Steine. Dann geht es bis in die unbelebte, vermeintlich unbelebte Schöpfung hinein, dass eben dann von dort der Chor erklingt, der mir, dem lebendigen Gott, gebührt. Die Wirklichkeit Gottes bricht auf. Alle Kreatur gehorcht. So hat es einer drüber geschrieben. Die Wirklichkeit Gottes bricht auf, alle Kreatur gehorcht. Da die ja weitergesungen haben und den Pharisäern nicht gehorcht haben, war der Steinegesang nicht notwendig. Aber das zeigt uns, unter welcher Autorität wir stehen. Ihm und nur ihm jubeln wir zu. Ihm und nur ihm dienen wir schon jetzt. Ihm und nur ihm gehen wir hinterher. Ihn ehren wir und nur ihn als den König aller Könige, als den Herrn aller Herren. Ja, ich bin im Zug der Gemeinde Jesus hinterher unterwegs. Und ich bete ihn mit euch an, dass er an der Spitze ist und er uns in diesen unglaublichen Zug hineingewählt, hineinberufen, hineingestellt hat. Danke, mein Gott, für mein Dabeisein dürfen an diesem einzigartigen Zug. Und jetzt lass mich im Auftrag von dir das in dieser Woche hören, was du bedarfst. Lass mich das neu verstehen dürfen, dass Freude tatsächlich zum Königszug dazugehört. Und lass mich das sehen, mit welcher unbegrenzten Autorität du regierst. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter im Zug. So lange gehen wir weiter im Zug, bis der Zug sich ändert. Und er plötzlich nicht mehr in der Unsichtbarkeit seinen Weg durch diese Erdenzeiten sucht, sondern plötzlich Jesus an der Spitze auftritt und mit all den Zugmitgliedern, die schon bei ihm sind, hier auftritt, die paar wenigen, die hier noch rumlaufen, mit einsammelt und es zu einem ganz anderen Zug kommen wird. Und dann wird nochmal ganz anders gelobt. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei der König. Wir beten. König Jesus, auch an diesem Ort, an diesem Tag, in dieser Stunde sollst du angebetet werden. Von uns, die du in diesen ganz besonderen Zug hineingestellt hast. Und wir danken dir dafür, dass du so ein ganz anderer, wunderbarer, unvergleichlicher König bist. Wir danken dir für deinen Weg nach Jerusalem. Wir danken dir für diesen wahnsinnigen Gehorsam aus Liebe zum Vater und zu uns, dein Leben mit dieser Dornenkrone zu lassen. Wir sehen dich als den, der zu Rechten des Vaters ist, königlich, wartend auf die Zeit der Rückkehr. Und wir haben dich im Blick, wie du seit 2000 Jahren deinem Zug der Gemeinde an der Spitze vorangehst. Wir, heute, sind mit drin. Hab von Herzen, Herzen Dank dafür. Und wir genießen je länger, desto mehr dieses Wunder, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind so froh, dass du vorne an der Spitze gehst. Und wir staunen über jedes einzelne Mitglied im Zug. Und jetzt nimm durch deinen Heiligen Geist die Herrschaft. Lass uns deine Bedarfe hören. Lass uns teilhaben an der Freude über Jesus und dankbar anbeten über deine Autorität, du König Jesus. In deinem Namen, du König, kommen wir zu deinem Vater und zu unserem Vater und beten ihn an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.